Armena Watch, der Talk.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim MENA Watch Talk. Heute haben wir zu Gast Nikolaus Stockhammer. Er ist das wahrscheinlich bekannteste Gesicht der in Österreich überschaubar großen Disziplin der Terrorismusforschung. Er ist seit 2021 Leiter des Forschungsschwerpunkts Counterterrorism und Intelligence an der Donau-Universität Krems. Und der Grund, warum wir ihn heute eingeladen haben, ist, dass jetzt ganz neu im Amalthea Verlag sein jüngstes Buch erschienen ist mit dem Titel Trügerische Ruhe. Da geht es schwerpunktmäßig um die Aufarbeitung des islamistischen Terroranschlages, der vor etwas mehr als 3 Jahren in Wien stattgefunden hat, am 2. November 2020. Darüber wollen wir sprechen miteinander und vielleicht auch ein bisschen über die aktuelle Situation, die aktuelle Bedrohungslage vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen. Ja, also das Buch heißt Trügerische Ruhe und dieser Titel verweist ja schon auf 2 verschiedene Zeiträume, nämlich auf der einen Seite die Zeit vor dem Anschlag 2020, aber dann andererseits auch auf die Jetztzeit. Fangen wir vielleicht mit der Zeit vor dem Anschlag 2020 an. Inwiefern war das eine trügerische Ruhe? Was war trügerisch an dieser Zeit?
Als ich mir überlegt habe, welchen Titel ich für dieses Buch wähle, da kamen natürlich andere auch in Betracht, wie zum Beispiel Im Visier des Terrors oder Ähnliches. Nur dann habe ich mir gedacht, das soll nicht so abgedroschen klingen und irgendwie auch einen Referenzpunkt darstellen zu dem Zeitraum von circa 2 bis 3 Jahren vor dem Anschlag in Wien, also eben nach dem Abflauen des sogenannten IS-Kalifats bis zu dieser Herbstoffensive der Dschihadisten, die ich dschihadistischer Herbststurm genannt habe, eine Serie von Anschlägen, die dann kulminiert ist eben in diesen Anschlag von Wien. Und die trügerische Ruhe heißt für mich im Grunde dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstaffirmation des österreichischen Sicherheitsestablishments, vor allem des damaligen BVD, aber auch vieler politischer Akteure, die sich in einer übertriebenen Sicherheit gewogen haben, zu denken, dass es in Österreich oder in Wien eben nicht zu einem Terroranschlag kommen würde, obgleich die Zeichen der Zeit etwas Gegenteiliges gezeigt haben. Und man konnte eigentlich aufgrund der fortschreitenden Pandemie auch ein wenig antizipieren, dass es hier eine Art Nachholeffekt geben würde, dass nach dieser kurzen, würde ich sagen, 6-monatigen Schockstarre nach dem Aufkommen des Coronavirus es irgendwann wieder zu terroristischer Gewalt, zumal im islamistischen Segment kommen würde, war nachvollziehbar, dass es irgendwann auch die Grenze überschreiten würde von Deutschland nach Österreich, war nachvollziehbar. Und zudem, und das sind 3 Fälle, die ich hier skizziert habe, hat es auch konkrete Vorzeichen gegeben in Österreich, dass auch hier dschihadistisch motivierte Gewalt ein Thema war. Ein Fall war eben diese als Amokfahrt titulierte, dieses Car Rampage, wie man es im Englischen bezeichnet, in der Stadt Graz, wo ein Mann mit bosnischem Migrationshintergrund ganz bewusst auf eine Menschenmenge hinzugerast ist und hier etliche Opfer dadurch provoziert hat quasi und man draufgekommen ist im Nachgang bei den Ermittlungen, dass dieser Mann eben, der mittlerweile verstorben ist, eine islamistische Grundhaltung gepflogen hat, dass er zu Hause seine Frau gezwungen hat, voll verschleiert zu sein, dass er Schafe geschächtet hat und vor allem, was sich konkret auf Dschihadismus hin, also in diese Richtung hinzurechnen ist, dass er islamistische Propaganda, vor allem IS-Propaganda, weiter verbreitet hat und auch im Internet sich dazu positiv geäußert hat. Offenbar hat es auch einschlägige Kontakte gegeben. All das in Summe war ein Indikator dafür, dass es hier eine veritable dschihadistische, einen Hintergrund gegeben hat für diese Tat. Nichtsdestotrotz hat das Gericht dann befunden, dass es sich um die Amokfahrt eines geistig Verwirrten, eines Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gehandelt haben dürfte. Aus meiner Sicht war es beides. Also das eine schließt das andere nicht aus. Nur durch diese mediale, würde ich sagen, durch dieses Präjudiz ist dann quasi diese islamistische Motivation in den Hintergrund getreten. Der zweite Fall, der eher nur kurz in den Medien eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten hat, war jener eines Gemüsehändlers aus der Nähe von Linz, ein Mann auch mit einem arabischen Hintergrund, der über Jahre hinweg sehr unauffällig gewesen ist, der sich aber offenbar im Internet radikalisiert haben dürfte und immer wieder Gemüse ausgeliefert hat, und der hat dann ein hochbetagtes Ehepaar bei einer Gemüseauslieferung im Haus dieses Ehepaars wirklich grausamst brutal ermordet mit einer 17 cm langen Klinge. Und wenn man diesen Bericht im Detail liest, ist das unfassbar, mit welcher Brutalität das geschehen ist. Auch hier hat man einschlägige Postings gefunden, und er hat offenbar auch seine Tat dem IS gewidmet, wie das auch immer wieder der Fall ist. Also das ist der nächste, aus meiner Sicht, terroristischer Akt aus dem islamistischen Phänomenbereich. Und der dritte in einer Reihe ist ein verhinderter Akt. Das ist die Causa um den doch allseits bekannten Lorenz K., der aus dem Gefängnis heraus eine eigentlich sogar mittlerweile mehrere terroristische Anschläge geplant hat und hier bewusst versucht hat, Personen anzustiften, und der sich sehr, sehr weitgehend radikalisiert hat, und in der Haft ist das offenbar nach aktuellen Erkenntnissen noch viel weiter gediehen. Also der fällt definitiv in die Kategorie eines hochbrisanten Gefährders. Und all das in Summe im Vorfeld des Terroranschlags von Wien, noch dazukommend diese Dynamik eben mit der Wiederveröffentlichung der Charlie Hebdo-Karikaturen, hat eine Dynamik entfaltet, die ganz klar auf einen bevorstehenden terroristischen Anschlag in Österreich und sozusagen mittelfristig in einem Zeitraum von mehreren Monaten oder ein, zwei Jahren hingewiesen hat. Was sozusagen auf der Gegenseite der Gleichung war, und das muss man hier auch in Betracht ziehen, war natürlich eine grundsätzlich in Europa, Europol hat das immer festgehalten, rückläufige Statistik, was terroristische Vorfälle im islamistischen Segment vor allem betrifft. Die einschlägigen Verhaftungen sind in Europa zurückgegangen, auch in Österreich nach dem Paragraphen 278 StGB, dem Terrorismusparagraphen. Also da hat es offenbar eine trügerische Fehlanschauung gegeben. All das hätte keine Auswirkung. Wir würden, und das ist, wenn man auch gefragt hat oder geredet hat mit Proponenten des Sicherheitsestablishments, immer wieder die Aussage gekommen, Wien ist eine Art Insel der Seligen, wir sind Sitz internationaler Organisationen. Es gäbe ein vermeintliches Stillhalteabkommen, es wäre ein islamistischer Durchzugsort. Man hat ja gesehen, dass etliche später in Erscheinung getretene islamistische Terroristen durch Österreich hindurch über Deutschland nach Belgien, in Frankreich, in die Schweiz, anderswohin eingesickert sind. Und dadurch hatten einige geglaubt, fälschlicherweise, wie wir jetzt wissen, dass es hier eben aus dieser Szene, die immer in Bezug auf die Größe des Landes doch artikulierter und größer war als vielleicht anderswo, auch vielleicht aufgrund der Nähe zum Balkan, dass es hier zu einem Terroranschlag kommen würde. Und der 2. November 2020, dieser Allerseelenabend, hat all diejenigen Lügen gestraft, die das nicht sehen wollten. Ich für mich selbst, und das ist auch, denke ich, medial durch diverse Äußerungen nachvollziehbar, habe regelmäßig davor gewarnt, immer wieder gesagt, wir sind vielleicht kein primäres, aber ein sekundäres Terrorziel. Später habe ich das sogar noch konkretisiert und gesagt, es gibt durchaus Hinweise darauf, dass die terroristische Bedrohung für Österreich mehr als abstrakt sei. All das hat aber keine Früchte getragen. Es gibt natürlich einige Aspekte, die hier mit reinspielen. Diese große BVD-Krise hat hier den Verfassungsschutz nachhaltig geschwächt in Österreich. Aber auch die Dynamik nach diesem Al-Naban-Newsletter, diese dschihadistische Szene sehr, sehr stark befeuert, die Wiederveröffentlichung der Charlie Hebdo-Karikaturen. Also es gab so einen Sog, in dieser Sogwirkung hat es dann mehrere Anschläge gegeben, mit dem Wiener Anschlag als dem letzten in dieser Reihe.
Ja, das fand ich einen sehr interessanten Punkt, weil der auch in der ganzen Diskussion damals nie so wirklich rausgekommen ist. Der wird ja immer isoliert betrachtet, aber Sie arbeiten das ja auf. Eben da gab es, wie Sie sagen, eine ganze Reihe von Anschlägen quer durch Frankreich, vor allem natürlich auch.
Ja.
Also der stand auch im europäischen Vergleich keineswegs so isoliert da, wie das in der Erinnerung auch der Fall ist.
Nein. Also ich sehe das in diesem dschihadistischen Herbststurm, Paris, Dresden, Nizza, diese Terrorakte, ja, es waren kleiner dimensionierte Vorkommnisse, sind eben als Spin-off dieser Charlie Hebdo-Veröffentlichung zu sehen, wobei der Pariser Terrorakt, die Enthauptung des Lehrers Samuel Paty, natürlich weltweit für Aufsehen gesorgt hat, zu Recht, weil das ein doch sehr, sehr massives Vorgehen war gegen jemanden, der eigentlich nicht wirklich viel gemacht hat. Er hat nur im Unterricht eben zur Diskussion gebracht, was die Schülerinnen und Schüler dazu sagen, dass diese Karikaturen veröffentlicht wurden. Und allein dieser Umstand hat befeuert durch einen Hassprediger, der Muslimbruderschaft zugerechnet wird, eine Stimmungslage erzeugt, die dann im Sinne einer stochastischen Gewalt, wie wir es nennen, ganz bewusst von jemandem aufgegriffen wurde, von einem jungen Tschetschenen, der dann in grausamster Manier diesen Terrorakt verübt hat. Das hat aufgerüttelt, das hat aber auch zugleich eine Signalwirkung gehabt auf dieses Milieu und hat eine Dynamik entfaltet, die sich eben in diesen einzelnen Terrorakten dann wiedergefunden hat und zuletzt eben in Wien.
Kommen wir dann auf Wien zu sprechen und sogar den Anschlag am 2. November 2020. Da ist ja auch in der Erinnerung oft die Rede davon, das war ein Einzeltäter. Mhm. Nun, wenn man Ihr Buch liest, wird da deutlich, dass mit dem Einzeltäter muss man zumindest ziemlich relativieren. In dem Buch sprechen Sie da von einem Einzeltäter plus.
Ja.
Wie ist das zu verstehen? Was versteht man unter einem Einzeltäter plus? Und wie war das im konkreten Fall bei dem Wiener Attentäter?
Das ist eine Art Spezialkategorie des Einzeltäters, würde ich sagen. Das ist jemand, der einen inspirativen, einen logistischen, auch einen taktischen, in vieler Hinsicht auch einen Support erhalten hat, eine Unterstützung, die viele Aspekte betroffen hat, aber vor allem sich dahingehend materialisiert hat, dass der spätere Attentäter doch relativ Eigeninitiativ dann diesen Anschlag spontan, wir sprechen von einem Gelegenheitsakt, von einem opportunistischen Terrorakt, in einer Low-Level-Manier durchführen konnte. Das heißt mit einfacher Bewaffnung, mit wenig struktureller Planung in der Durchführung. Aber es gab eben Unterstützer beim Waffenerwerb. Es gab jemanden, der mit ihm in die Slowakei gefahren ist, wo sie versucht haben, diese Munition zu kaufen. Es gab zumindest zwei Personen, von denen man sagt, dass sie ihn massiv inspiriert haben, auch sozusagen seine Unerschütterlichkeit hier, diesen Akt zu verüben, doch unterstützt haben und ihn ideologisch aufbereitet haben, ihm quasi dieses Gerüst verliehen haben, weil was wir auch nach heutigem Kenntnisstand doch ganz klar sehen, ist, dass seine islamtheologische Vorbildung rudimentär war und auch die Betreuer von Derat in der Haft haben das immer wieder so festgehalten, dass der spätere Attentäter eigentlich diese Kontaktstunden mehr dazu benutzt habe, sich theologisch fortzubilden und den wahren Islam kennenzulernen und Fragen gestellt hat und viel weniger hinterfragt hat, ob sozusagen diese radikale, ich würde sagen extremistische Auslegung in seinem Fall, überhaupt eine Basis finden kann in einer sauberen, orthodoxen Beschau dieser Religionsgrundsätze, wie sie im Koran verfasst sind. Also das ist definitiv ein Thema gewesen für den späteren Attentäter. Und diese Unterstützung hat aber auch andere Aspekte umfasst, eben ganz simple logistische Aspekte. Was sind die Angriffsziele? Da hat es ja zuerst nach meinen Recherchen die Idee gegeben, ein französisches Restaurant in Wien anzuvisieren. Dann sind sie aber draufgekommen und da hat auch einer seiner mutmaßlichen Komplizen versucht anzurufen. Dann haben sie, hat er probiert, und das hat man ja gesehen, auch in den Stadttempel einzudringen, das ist nicht gelungen. Oder es war halt in Mangelung von ausreichenden Personen ihm auch nicht so ein attraktives Ziel schlussendlich. Und zuletzt auch die Ruprechtskirche, die verschlossen war. Also all das waren natürlich Gott sei Dank aus unserer Sicht der Opfer dieses Terroranschlags im weitesten Sinne Vorkommnisse, die dazu beigetragen haben, dass das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Aber, und das ist ganz klar, er hatte ein Netzwerk hinter sich, ein Netzwerk in Österreich, diese sogenannten Löwen des Balkan, die auch transnational orientiert sind. Und er hat ein Netzwerk hinter sich eben über die Außengrenzen Deutschland-Schweiz, das wissen wir, das ist auch sehr gut dokumentiert. Hier gab es und gibt es noch immer einschlägige Verfahren. Da wird sicherlich auch das eine oder andere noch sozusagen an die Oberfläche kommen, was die Verstrickung des Attentäters betrifft. Wir wissen, dass einer der Verdächtigen, gegen den jetzt ein Verfahren läuft, der hier in Wien einen Anschlag verüben wollte, dem damaligen Attentäter nachgeeifert hat und ihn sogar getroffen haben soll in der Millennium City. Also es gibt hier immer wieder interessante Aspekte, die ex post nochmal hochkommen, die man auch nochmal in diesem Gesamtbild betrachten muss. Aber einfach von der Durchführung des Anschlags, einsatztaktisch, gefechtstaktisch, in der Vorbereitung, aber auch sozusagen, wenn man seine Postings anschaut und seine ideologische Fundierung, gab es hier definitiv Hintermänner, Komplizen, Mittäter, ein Netzwerk. Er mag zwar am 2. November alleine durch dieses Bermuda-Dreieck gelaufen sein mit einer Waffe im Anschlag, aber es gab einige, die dazu beigetragen haben, in vielfacher Hinsicht, dass es so kommen konnte.
Insofern ist der Begriff Einzeltäter ein irreführender.
Ja.
Wie aus Interesse, weil Sie vorher gesprochen haben von dem Anschlag oder das Fasils-Anschlag interpretieren in Graz, da ist ja dann in die Richtung insofern auch gar nicht so sonderlich ermittelt worden, als das sofort als ein dschihadistischer kein Terrorakt betrachtet wurde. Das heißt, da wurde auch vermutlich nicht so wirklich intensiv in die Tiefe gegraben. Aber wissen Sie, ob es da auch ein Netzwerk oder irgendeinen derartigen Hintergrund gegeben hat?
Also als relativ gesichert gilt, dass der spätere Amok-Terror, nennen wir es, Fahrer, durchaus versucht haben dürfte, Kontakte zu knüpfen. Es gab auch im Umfeld Personen aus dem salafi-dschihadistischen Umfeld, die ihn bestärkt haben könnten. Aber auch da, wieder in der Tatbegehung, war er offensichtlich allein und hat das. Und es mag durchaus sein, dass es hier, das sehen wir immer wieder, auch der ganz aktuelle Fall, wo wir sehen, dass es gibt immer diese Fälle der psychischen Beeinträchtigung, der psychischen Defizite, die hier mitspielen, Krankheiten. Aber das soll nicht davon ablenken, und das ist mein Plädoyer, dass es trotzdem auf Basis dieser Gesinnung geschehen ist. Und diese Gesinnung ist das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, dass es immer wieder Gewaltverbrechen gibt, die fundiert sind in eben Psychopathologien, ist klar. Aber am Ende des Tages muss man schon die Dinge beim Namen nennen. Und das sind Terrorakte, die im Namen des Islamismus vollzogen wurden und nicht nur aufgrund dessen, dass es sich hier um, wie man früher gesagt hat, geisteskranke Attentäter handelt. Ja.
Einige Punkte sind schon angesprochen worden. In den Ermittlungen ist dann klar geworden, es gab eben, sagen wir mal, Gesinnungsfreunde aus Deutschland und aus der Schweiz, die zum Teil in Österreich auch zu Gast waren, Treffen, die vom Verfassungsschutz auch offenkundig überwacht wurden oder beobachtet wurden zumindest und vielerlei mehr. Es ist ja dann im Nachhinein, nach dem Anschlag, oft auch von einem Versagen der Geheimdienste die Rede gewesen. Das ist natürlich einfach, jetzt das immer zu sagen, es ist eine Katastrophe, ein fürchterliches Versagen, wenn etwas passiert ist. Inwiefern kann man das wirklich so sagen? Kann man dieses Urteil so aufrechthalten? Inwiefern, was für eine Art von Versagen hat da stattgefunden?
In Österreich kann man das relativ einfach fassen, weil es gab ja eben mit dem Untersuchungsbericht der unabhängigen juridischen Kommission rund um Ingeborg Zerbes eine, würde ich sagen, doch sehr präzise gehaltene Analyse des behördlichen Versagens. Also inwieweit hier der Verfassungsschutz und Institutionen drumherum versagt haben, ist klar dokumentiert. Das hat auch nochmal die Volksanwaltschaft in einem weiteren Bericht bestätigt. Also es gab ein systemisches, organisches Versagen der Verwaltung der einschlägigen Instanzen, die hier mit dem Thema zu tun hatten. Das lag, und das habe ich halt relativ vereinfacht so dargestellt, weil es wirklich genau das auf den Punkt trifft, in diesen drei Ks, in diesem kooperativen Element, in der Koordination und in der Kommunikation. Es wurde nicht ausreichend zusammengearbeitet, weder im Inneren, das heißt die Nachrichtendienststrukturen des Militärs mit der inneren Sicherheit haben sich im erforderlichen Maße ausgetauscht, oder der Austausch hat zwar stattgefunden, aber es ist nicht angekommen, wo es hätte ankommen sollen. Es wurde nicht koordiniert, also sozusagen auch im Inneren und im Äußeren. Man hat hier auch Warnungen von befreundeten Diensten, etwa dem versuchten Munitionskauf in der Slowakei, aber auch die Dschihadistentreffen in Wien und in Deutschland, wo es einschlägige Warnungen aus Deutschland gegeben hat, nicht, sogar im Auftrag der deutschen Behörden erfolgt eine Überwachung, nicht im erforderlichen Ausmaß eingeordnet. Man hat die Gefährderbewertung des späteren Attentäters lange schleifen lassen und erst im Oktober hier sich durchgerungen, sozusagen das anzuheben. Man hat falsch kommuniziert, nicht kommuniziert. Es gab natürlich auch unglückliche Umstände, die da reinspielen. Es gab viele Krankenstände, es war Hochinfektionszeit bei Corona, das darf man nicht vergessen. Es gab Homeoffice-Regelungen, es gab strukturelle Umwandlungen. Das BVT beispielsweise wurde interimistisch geführt. Der damalige Leiter ist in Ruhestand gegangen, schon im Frühling hat er seinen Urlaub angetreten, ich glaube im März war das. Das heißt, es war schon ein halbes Jahr bis zum Terroranschlag eine interimistische Führung da. Was soll man da sagen? Das ist jemand, der dann hinkommt, einem Amt vorsteht, das eigene Abläufe hat. Es dauert mal ein paar Monate, bis sich diese Person eingearbeitet hat, sozusagen. Die operativen Strukturen waren sowieso aus meiner Sicht nicht mehr in dem erforderlichen Ausmaß intakt. Das Vertrauen der internationalen Sicherheitsbehörden war komplett eingeschränkt aufgrund dieser BVD-Razzia und anderer Vorgänge. Das heißt, die Voraussetzungen waren eigentlich im Inneren sehr schlecht und es gab dieses Versagen des BVD, das ist ganz klar. Das BVD war es aber auch nicht allein. Es gab auch auf Seiten der Justiz immer wieder Pannen und sogar in dem Verfahren hat es eine Panne gegeben, weil der Waffenlieferant offensichtlich dann nicht aufgrund dieser Waffenlieferung angeklagt werden konnte, weil hier schludrig mit den Beweisen gearbeitet wurde. Also es ist definitiv ein übergreifendes Versagen, aber sozusagen die Hauptverantwortung, Schuld ist immer schwierig in dem Fall, trifft natürlich damals das BVD und die Landesämter und natürlich die operative Führung, die hier noch mehr in der Verantwortung steht, weil man natürlich sicherstellen muss, dass alles Mögliche unternommen wird. Und das ist meine Kritik. Ich denke, dass auch mit dem Wissen von damals, mit den Möglichkeiten von damals, also sprich ex ante vor dem Terroranschlag, man nicht das Mögliche unternommen hat in dem Ausmaß, was notwendig und nützlich gewesen wäre.
Es ist eine Woche nach dem Terroranschlag von Wien, gab es diese Hausdurchsuchungen, diese groß angelegte Polizeiaktion gegen im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Graz, gegen vermutete Terrorunterstützungsstrukturen im Umfeld der Muslimbruderschaft. Aus den Reihen der Verteidiger, speziell der damals Beschuldigten, wird ja immer behauptet, das sei alles nur eine Politshow gewesen, um eben das Versagen von einer Woche davor sozusagen zu überdecken durch jetzt einen besonders spektakulären Polizeieinsatz. Was hat es damit auf sich? Wie urteilen Sie das?
Das ist eine vollkommene Fehlbeurteilung, weil natürlich diese Razzia, dieses Vorgehen gegen mutmaßliche oder tatsächliche Akteure der Muslimbruderschaft schon von langer Hand geplant wurde. Und das hat massiv, und das beschreibe ich auch in dem Buch, Ressourcen beansprucht. Jetzt gab es natürlich einige, die gesagt haben, weil man so sehr auf diese Razzia gegen die Muslimbruderschaft hingearbeitet hätte, hätte man hier einiges vernachlässigt. Das konnte ich jetzt im Detail so nicht nachvollziehen. Aber was natürlich ein Faktor ist, dass sozusagen in dem unmittelbaren Zeitraum vor dem Terroranschlag man natürlich schon sehr stark diese Ressourcen gepoolt hat für diese bevorstehende Razzia und vielleicht dann in der Phase ganz kurz vorher doch einige Defizite deswegen hier ermöglicht hat, die vielleicht einen anderen Ausgang bewirkt hätten. Ich gehe aber davon aus, und das ist einfach systemtheoretisch, wenn es der Attentäter QITMF nicht gewesen wäre, wäre es ein anderer aus dem Umkreis gewesen. Also die Tatabsicht war schon so manifest. Bei ihm gab es natürlich, und das habe ich auch für mich so recherchiert, drei Aspekte, die ihn zu diesem Losschlagen am 2. November veranlasst haben. Das eine ist der letzte Abend vor einem großen Lockdown. Es war auch ungewiss, wie viele weitere folgen würden. Das zweite ist, er hat einen Kellereinbruch gemeldet, hat dann sozusagen eine Standard-SMS der Sicherheitsbehörden bekommen und hat das auf sich gemünzt, dass er quasi erkennungsdienstlich beobachtet würde. Und das dritte, und das darf man nicht vergessen, auch die dschihadistische Szene hat natürlich Wind davon gekriegt, dass hier etwas bevorsteht, eine Art Nachschau der Sicherheitsbehörden, und sie wussten halt nicht, ist es die Muslimbruderschaft oder ist es sozusagen die Salafi-dschihadistische Szene. Dadurch gab es eine gewisse Unruhe, und all das in Summe, denke ich, war ausschlaggebend dafür, dass der Attentäter sich diesen Tatzeitpunkt ausgesucht hat.
Gibt es im Zusammenhang mit dem Wiener Anschlag konkret noch große Lücken oder Erkenntnislücken oder große offene Fragen, die bis jetzt noch nicht weder durch die Ermittlungen noch durch die entsprechenden Gerichtsverfahren ausreichend beantwortet werden konnten?
Ja, also ich sehe schon noch einige Punkte. Das eine ist natürlich, in welchem Intensitätsgrad diese internationale Kooperation des Attentäters mit den schweizerischen und deutschen Gesinnungsgenossen verlaufen ist. Das andere ist unmittelbar bei der Tat. Da gibt es eine gewisse Lücke, die nicht anhand der Kamerabilder nachvollzogen werden konnte.
Also
bei diesem Wegzeitdiagramm von seinem Wohnort, das sei offenbar zu Fuß vom 22. Bezirk in die innere Stadt gegangen, was natürlich ein relativ weiter Weg ist. Dann hat er sich irgendwo umgezogen, weil er zu einem weißen Overall getragen. Und es gibt hier ein zeitliches Delta auch, wo man nicht genau weiß, wie hat er diese Zeit verbracht, womit hat er da jemanden getroffen, hat es da irgendwelche relevanten Zusammenhänge gegeben, die vielleicht für diese Tat später noch einen Einfluss haben konnten. Das heißt, man hat hier zwar rekonstruiert anhand von Spürhunden, dass er diesen Weg beschritten hat, aber wie lange er wo verweilt ist und was er gemacht hat, ob er jemanden getroffen hat, ob es hier auch vielleicht hat ihm jemand Munition gebracht oder so, das weiß man alles nicht, und das sind sicher offene Fragen, die werden aber schwierig zu beantworten sein. Und natürlich strukturell muss man auch eine Lessons-Learned-Analyse vollziehen, was sozusagen in den Apparaten direkt schiefgelaufen ist. Also ich weiß, dass die neue Führung in der DSN, die dann nachher gegründet wurde, sehr akribisch drauf schaut, dass man hier solche Fehler nicht wieder macht und genau auch versucht, hier auf der Ebene dieser 3K besser zu werden, die ich angesprochen habe. Aber natürlich sind das auch, und das muss man so ehrlich sagen, personelle Aspekte, dass gewisse Personen hier auch fehlerhaft gehandelt haben dürften. Das muss man auch sozusagen organisationsintern auf jeden Fall nochmal analysieren und schauen, was hat das für eine Auswirkung gehabt. Also da gibt es sicherlich noch ein gewisses Potenzial zur Verbesserung. Und man muss natürlich auch überlegen, was sind sozusagen die Aspekte der internationalen Kooperation, die hier eingewirkt haben mit anderen Diensten und hätte es besser laufen können. Also es gibt einige Fragen und mich persönlich interessiert natürlich auch ganz bewusst die Frage, gab es jetzt von den Personen, weil wir es vorher angesprochen haben, aus diesem Luxor-Komplex dieses Verfahrens gegen die Muslimbruderschaft auch Personen vielleicht, die einen Bezug zu irgendjemandem aus dem Umfeld des Attentäters haben können. Also das muss man auch sicherstellen oder hinterfragen, ob es hier in irgendeiner Form eine Unterstützungsleistung gegeben haben könnte etc. Also ja, Fragen sind immer offen geblieben, auch Fragen in der Durchführung dieser Tat, wo wir sagen, kann das so gewesen sein? Warum ist er dann wieder so zurückgegangen und nicht anders? Es hat ein wenig einen erratischen Eindruck gemacht. Kann aber auch sein, dass es der Situation geschuldet ist. Ja.
Kommen wir noch einmal zum Begriff trügerisch zurück. Die trügerische Ruhe hat sich eben nicht nur auf die Zeit vor dem Anschlag bezogen, sondern Sie attestieren ja auch oder konstatieren, dass auch wir jetzt wieder in einer Phase der trügerischen Ruhe leben würden. Ja. Was ist jetzt trügerisch an der Situation?
Natürlich war der 7. Oktober, also der Hamas-Terrorangriff auf Israel, ein Gamechanger in dem Bereich. Das muss man klar sagen. Und man muss auch dazu sagen, dass ich das Manuskript natürlich im August abgegeben habe und das nicht antizipieren konnte in dieser Form. Aber für mich hat es schon auf vielfältigen ideologischen Ebenen im extremistischen Bereich Anzeichen gegeben, nicht nur im islamistischen Segment, dass es wieder vermehrt zu terroristischen Anschlägen in Europa kommen wird wahrscheinlich. Erstens ist sozusagen die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Richtung Polarisierung gegangen. Das ist befeuert durch verschiedenste Umstände. Erstens diese Krisen, die hier die Menschen auseinandertreiben, von der Pandemie beginnend, wirtschaftliche Unstimmigkeiten, Rezession, der Klimawandel, auch Unsicherheiten, was die künstliche Intelligenz und unsere der Ukraine-Krieg, also eine ganze, würde ich sagen, Palette an Krisen, die wir zu bewältigen haben als Gesellschaften, auch die Politik und wo die Politik natürlich an ihre Grenzen kommt, mit rechtsstaatlichen Mitteln auch alles sauber und effizient abzuhandeln. Und da gibt es dann natürlich viele Unzufriedene. Das wird zuerst von populistischen Parteien an den Rändern aufgegriffen, aber kommt immer mehr in die Mitte. Und die sozialen Medien haben eine wahnsinnig befeuernde Rolle. Wir sehen das jetzt ganz aktuell. Das heißt, es wird einfach gefischt nach Ansprechbaren. Es gibt viele Menschen, die akzessibel sind für extremistische Ideologien. Das betrifft eben, wie ich gesagt habe, nicht nur den Islamismus, auch im Rechtsextremismus, im Linksextremismus, in anderen sequentiellen Teilbereichen. Aber am Ende des Tages deutet die Lage einfach auf eine Verschärfung hin. Die israelische geopolitisch relevante Situation hat natürlich auch einen massiven Einfluss auf das Geschehen hier, das sehen wir. Der Ukraine-Konflikt, das habe ich auch geschrieben, wird natürlich einen Einfluss haben auf die Verfügbarkeit von Waffen, von Kriegsmaterial, das ein Faktor, den sich terroristische Akteure zunutze machen könnten. Was für mich ein relevanter Trend ist, ist natürlich diese Virtualisierung des Terrorismus, dass wir mittlerweile Fälle sehen, wo 13-, 14-, 15-Jährige sich online radikalisieren und theoretisch und dann mittlerweile auch praktisch alles bis zur Durchführung dieses terroristischen Akts online erfolgen kann. Also zum Beispiel der Attentäter von Manchester bei diesem Ariana Grande-Konzert hat alles online abgefertigt. Er hat bei einem großen Internetversandhandel, den wir alle kennen, bestellt Ingredienzien für TATP, für einen Sprengstoff, also fast alles, hat dann noch eine andere Komponente woanders online bestellt, hat Schrauben und Muttern bestellt in einer hohen Anzahl, also da reden wir von 10 bis 15 Kilo Tranchen und einen Rucksack und das alles in derselben Bestellung. Und jetzt sagen wir, künstliche Intelligenz könnte eigentlich hier eine rote Warnlampe erleuchten und sagen, das könnten wir doch verhindern. Ja? Also das heißt, wir sehen, dass der bis zur Durchführung, und dann hat er sich ausgetauscht in Online-Foren, wie er diese Tat vollbringen kann und so weiter. Und ich habe das Privileg gehabt zu sehen, weil ich bei einer Veranstaltung dabei war von Scotland Yard, wie die diese Ermittlungen vorangetrieben haben. Und ein Bild ist mir nicht aus den Augen gegangen. Diese massive Marmorwand in diesem Konzertraum war von dieser Wucht der Sprengkraft so in Mitleidenschaft gezogen. Und jeder, der eine Marmorwand quasi schon mal berührt hat und weiß, was da für eine massive Einwirkung notwendig ist, um hier solche Spuren zu hinterlassen, das gibt nur eine Idee davon, was dort an Sprengkraft losgesetzt wurde und welche Brutalität und Gewaltbereitschaft hier mitgespielt hat. Und das sind eben Faktoren, die ich sehe. In unseren Breitengraden sehen wir immer mehr Jugendliche, Selbstradikalisierte, zu direkter, impulsiver, gewaltbereite Männer, Jugendliche, die sich sehr, sehr schnell einspannen lassen. Also die Hemmschwelle ist extrem niedrig geworden und gerade, wie ich gesagt habe, auch diese Palästina, Hamas, Israel-Komponente spielt hier stark rein und das wird sehr, sehr schnell und effizient von islamistischen Terrororganisationen aufgegriffen. Also wenngleich der IS und Al-Qaida wenig gemein haben mit der Hamas und sie eigentlich nicht als gleichwertige Terrororganisation einschätzen und überhaupt diese sehr stark regional limitierte Komponente in den Vordergrund stellen, sehen die natürlich sich im Aufwind und haben jetzt ein viel größeres Potenzial als noch eben vor 2 Monaten.
Also würden Sie sagen, abschließend die größte Gefahr geht noch immer aus dem islamistischen Bereich aus?
Ja, für Österreich, ich würde sogar sagen für ganz Europa definitiv. Durch die aktuellen Ereignisse hat sich das nochmal verschärft. Man darf aber jetzt nicht den Fehler machen, weil wir leben immer so in einem Gefühl, jetzt schauen wir, dass wir die dringendste Gefahr bekämpfen. Es braut sich auf anderen Bereichen, in anderen Bereichen auch etwas zusammen, auch im Rechtsextremismus. Natürlich bleibt das ja nicht unbeantwortet. Also wenn es jetzt zu einer Häufung von islamistischen Anschlägen in Europa käme, würden die Rechtsextremisten natürlich zu Gegengewalt ausholen. Und man sieht ja mittlerweile schon sehr, sehr stark radikalisierte Gegenbewegungen in Deutschland, in Frankreich, im rechtsextremistischen Segment, die hier ganz bewusst quasi gegen den Islamismus sich artikulieren. Und was mich immer wieder erstaunt, ist sozusagen die Wandlungsfähigkeit. Also wenn ich vor 10 Jahren über rechtsextremistische Gewaltakteure geredet hätte, dann hätte ich gesagt, sozusagen der Antisemitismus ist ganz vorne. Mittlerweile hat sich das, würde ich sagen, ganz breitflächig bis auf sozusagen ein kleines Kernsegment verändert. Und der Hauptfeind dieser Rechtsextremisten sind Muslime per se, aber natürlich ganz besonders die Islamisten. Das heißt, wir sehen hier eine Zuspitzung in diese Richtung und die kann eine Gewaltspirale auslösen. Aber auch in anderen Segmenten, wir sehen ein Phänomen der Reichsbürger. Das ist etwas, das massiv an Zuwachs bekommen hat. Verschwörungserzählungen, die in sämtliche extremistische Ideologien einzahlen. Und wir sehen natürlich auch, und dazu habe ich auch eine Studie herausgegeben, ein gewisses extremistisches Potenzial in der Klimaschutzbewegung, vor allem in Deutschland, aber auch denkbar in Österreich in mittlerer Zukunft.
Ja, es sind in jeder Hinsicht unruhige Zeiten.
Ja.
Vielen Dank fürs Kommen.
Das freut mich sehr. Ja.
Zum Schluss noch einmal die Empfehlung, Trügerische Ruhe, ein Buch, das gerade eben frisch im Amalthea Verlag erschienen ist und auf jeden Fall sehr lesenswert ist. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.